Wir kämen dann im Evangelium nach Johannes zu dem 5. Kapitel. Wir wollen die Verse 1 bis 25 lesen. Nach diesem war ein Fest der Juden. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda zubenannt ist, welcher 5 Säulenhalle hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten, denn zu gewissen Zeiten stieg ein Engel in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, war gesund, mit welcher Krankheit irgend er behaftet war. Wahrscheinlich werden einige, die revidierte Bibel haben oder eine andere Bibel, da fehlt dieser Vers. Einfach deshalb, weil es manche Handschriften früher gegeben hat, wo diese Worte nicht standen. Die Bibelübersetzer waren sich nicht so ganz einig, gehört er nun zum Grundtext oder nicht. Deshalb gibt es einige Bibeln, die ihn aufgenommen haben, aber dann so etwas in Klammern gesetzt haben. Und andere haben diesen Satz oben nicht, sondern meistens dann unten erwähnt. Es war aber, Vers 5, es war aber ein gewisser Mensch daselbst, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass er schon lange Zeit also mit ihm war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Indem ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett auf und wandle. Und alsbald ward der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und wandelte. Es war aber an jenem Tage Sabbat. Es sagte nun die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht, der sagte zu mir: Nimm dein Bett auf und wandle. Da fragten sie: Wer ist der Mensch, der zu dir sagte: Nimm dein Bett auf und wandle? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es sei, denn Jesus war entwichen, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel. Und er sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, auf dass dir nichts Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündigte den Juden, dass es Jesus sei, der ihn gesund gemacht habe. Und darum verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat tat. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur allein den Sabbat brach, sondern auch Gott, seinen eigenen Vater, nannte, sich selbst Gott gleichmachend. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn irgendwas er tut, das tut auch der Sohn gleicherweise. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, auf dass ihr euch verwundert. Denn gleich wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, also macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn übergeben, auf dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. Zunächst soweit Gottes Wort. Wir finden hier in diesem Kapitel das dritte Wunder, Und man darf wohl hinzufügen, das dritte zeichenhafte Wunder. Denn gerade das bestimmt auch die Berichterstattung des Evangeliums nach Johannes. Wir sagten uns schon, dass wir einige Wunder haben, es sind sieben, aber sie haben alle auch diesen tieferen Sinn oder diese tiefere Bedeutung, etwas deutlich zu machen von der Größe, von der Erhabenheit und von der Einzigartigkeit des Herrn Jesus und gleichzeitig zum Ausdruck zu bringen, dass er tatsächlich der Sohn Gottes war. Man darf sagen, Johannes nimmt aus der Fülle all dieser vieler Wunder, die der Herr getan hat, einige wenige heraus und er stellt sie dann zusammen. Und gerade hier in diesem Zeugnis finden wir jetzt auch, wie gerade dieses Wunder doch Anlass wird zu einer sehr scharfen Auseinandersetzung zwischen den geistlichen Führern in Israel und dem Herrn Jesus. Die beiden Wunder oder Zeichen, die wir schon betrachtet haben, einmal die Verwandlung des Wassers in Wein auf der Hochzeit, hatte natürlich auch wohl eine tiefere Bedeutung. Wir sagten, es weist wohl auch auf die zukünftige Freude des Reiches Gottes hin, war mehr doch im begrenzten Bereich. Und auch das andere Wunder, was wir gestern betrachtet haben, wo dieser Sohn des königlichen Beamten geheilt wurde, das hatte auch nicht ein solches Aufsehen erregt wie dieses Wunder. Wir haben es ja soeben gelesen. Es heißt hier, nach diesem war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Um welches Fest es sich hier handelt, wird nicht mit Bestimmtheit gesagt. Aber manches spricht dafür, dass wir hier wahrscheinlich auch das Passafest haben. Es gab in Israel drei Feste, die als besondere Hauptfeste betrachtet wurden. Das war einmal das Passafest, das Fest der Wochen, Pfingstfest und das Laubhüttenfest. Wir haben uns schon daran erinnert, an diesen Tagen sollte alles Männliche nach Jerusalem kommen. Das war eine Anordnung, sogar ein Gesetz. Und es hieß auch in der Bestimmung, und sie sollen keineswegs leer kommen. Also sie sollten schon etwas mitbringen. Ein schönes Bild für das oder Hinweis für das, was wir auch später im 1. Korintherbrief, Kapitel 14 finden, wo von dem Zusammenkommen der Gläubigen geredet wird. Da haben wir so etwas Ähnliches. Da heißt es, wenn ihr nun zusammenkommt, dann hat jeder etwas. Oder man könnte auch sagen, dann müsste auch jeder etwas mitbringen. Und wenn es der Dank ist, die Freude, die uns bewegt, dorthin zu kommen. Also es war das Fest der Juden. Nun, auch darauf haben wir schon kurz hingewiesen, dass wir im Alten Testament eine ganz andere Aussage finden. Da heißt es nicht Fest der Juden, sondern da heißt es, das sind die Feste Gottes. Aber wenn es hier nun heißt Fest der Juden, dann müssen wir also annehmen, dass sich doch einiges, manches verändert hat. Aus dem, was eigentlich göttliche Bedeutung hatte, da war inzwischen eine menschliche Einrichtung geworden. Und das ist schon eine echte Frage, die uns ganz gewiss auch einmal beschäftigen sollte, und zwar jeden Einzelnen persönlich. Welchen Wert haben heute die Anordnungen, die Gott auch uns als Gemeinde gegeben hat? Sind es wirklich göttliche Anordnungen oder betrachten wir sie nur als eine gewisse Überlieferung? Ich denke, wir sollten uns auch da immer wieder der Tatsache bewusst sein, wenn Gott etwas angeordnet hat, ob es damals oder heute ist, hat es seine tiefere Bedeutung. Nach diesem war das Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Also dorthin, wie wir auch betrachtet haben, wo Gott schon im Alten Testament verheißen hatte, seinen Namen daselbst wohnen zu lassen. Wenn auch nach dem Propheten Hesekiel damals die Herrlichkeit Gottes diesen Tempel verlassen hatte, so wissen wir doch, dass der Herr dieses Haus trotz dieser Probleme und trotz dieser Vermenschlichung, die es leider hier im Tempel gegeben hat, dieses Haus nach wie vor als Haus des Vaters anerkannt hat. Erst später hatte dieses Haus seine Bedeutung verloren. Es gibt zwei Aussagen im Neuen Testament, die das vielleicht deutlich machen. Die eine kennen wir, sie steht in Verbindung mit dem Erlösungswerk unseres Herrn und der Vorhang des Tempels zerriss von oben bis unten. Ein ganz klares Zeugnis, dass jetzt freier Zugang war in die Gegenwart Gottes auf dem neuen und lebendigen Wege, den er uns eingeweiht hat. Damit hatte der Tempel eigentlich schon seine Bedeutung verloren. Es gibt noch eine zweite Aussage in der Apostelgeschichte, die zwar zunächst rein praktisch dort steht, aber doch auch vielleicht eine tiefere sinnbildliche Bedeutung. Und zwar steht sie später in der Apostelgeschichte: und die Türen des Tempels wurden geschlossen. Der Tempel wurde zugemacht, weil ein neuer Tempel nun wirksam oder sichtbar geworden ist, und zwar in den Gläubigen, die jetzt wirklich das lebendige Haus Gottes sind, das auf der Grundlage der Apostel und Propheten gebaut wird zu einer Behausung Gottes im Geiste. Nun, hier ist der Herr in Jerusalem, und dann wird eine kurze Beschreibung gegeben. Da heißt es: es war aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda zu benannt ist, welcher 5 Säulenhalle hatte. Also hier in der Nähe des Tempels gab es einen Teich mit 5 Säulenhallen, und es trug den Namen, dieser Teich trug den Namen Bethesda. Dieser Name kann auch übersetzt werden Haus der Barmherzigkeit oder Haus des Mitleids. Denn wir haben das gelesen, dass hier viele Kranke waren und dass von Zeit zu Zeit eine Möglichkeit gegeben wurde, gesund zu werden, und zwar für jeden, der als erster in diesen Teich, in dieses Wasser hineinkam. Ich sagte schon einleitend, dass dieser 4. Vers in manchen Handschriften fehlt. Viele sind auch der Ansicht, dass dieser Zusatz später hinzugefügt wurde, und zwar um die Frage zu beantworten, warum und weshalb diese Bewegung im Wasser entstand. Da heißt es, ein Engel wäre herabgestiegen und dann hätte sich das Wasser bewegt. Also es ist eine Erklärung für das, was dann tatsächlich dort geschehen ist. Und wir werden auch daran erinnert, dass dieser Mann hier hingekommen war, um diese Möglichkeit wahrzunehmen, gerettet zu werden. Nun, es gibt alte Überlieferungen, die besagen, dass diese 5 Säulenhallen hier etwas erinnern sollte an die 5 Bücher Mose. Nun, man kann natürlich manche Anwendungen machen. Persönlich bin ich der Ansicht, dass man diese 5 Säulenhalle vielleicht auch sogar einmal vergleichen könnte mit den 5 Weltteilen, den 5 Erdteilen, die wir haben. Denn diese 5 Erdteile sind alle voll Elend und voll Not. Ob wir uns hier in Europa umsehen oder ob wir nach Afrika gehen, ob wir Amerika oder irgendeinen anderen Erdteil betrachten, überall Not und Elend. Und so sah das hier in diesen 5 Säulenhallen auch aus. Da heißt es, in diesen lagen eine Menge Kranke, Blinde, Lahme, Dürre. Wie viel Not gibt es noch auf dieser Welt? Selbst der gewaltigste Fortschritt hat nicht dazu geführt, dass die Krankenhäuser leer werden. Nach wie vor sind sie voll. Merken wir, das sind alles letztlich die traurigen und furchtbaren Folgen der Sünde. Denn durch die Sünde kam der Tod in die Welt. Und Krankheit, Leid, Not, das alles sind schon im gewissen Sinne auch Vorboten des Todes. Und wir sind der Überzeugung, dass auch der größte Fortschritt und alle weiteren Fortschritte, die man noch machen wird, niemals all die Not und all das Elend aus dieser Welt beseitigen kann. Der Jesus sagte einmal bei einer Gelegenheit, die Armen habt ihr alle Zeit. Und wir dürfen es auch einmal im wörtlichen Sinne des Wortes so deuten und sehen, die werden immer da sein. Das wird keinem gelingen, auch keinem sozialen Problem oder keiner sozialen Lösung, diese Probleme nun zu beseitigen. Die bleiben. Solange, bis der Ruhebringer, bis der Herr Jesus wiederkommt und der wird eine totale, völlige Erneuerung herbeiführen. Nun, der Jesus kommt hier an diesen Ort, wo man so viel Not und so viel Elend konzentriert sieht. Ich denke, wenn man heute so hin und her in die Krankenhäuser geht, dann hat man auch so einen kleinen Eindruck von dieser konzentrierten Not, den Problemen und den Schwierigkeiten. Hier war nun oder wird nun von einem Manne geredet, es war aber ein gewisser Mensch da selbst, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Eine sehr, sehr lange Zeit. 38 Jahre gelähmt sein, das bedeutet schon etwas. Ich weiß um einen Bruder, der, ich glaube, 20 oder über 20 Jahre gelähmt ist. Aber wenn man ihn besucht, wir haben ihn hin und wieder besucht, dann ist man doch immer wieder beeindruckt, dass er trotz dieser langen Zeit, wo er gelähmt ist, doch noch nicht den Mut verloren hat. Er schaut immer noch und wartet auf die Hilfe des Herrn. Nicht, dass er gesund werden will, er weiß genau, dass es das nicht mehr gibt. Aber er rechnet und weiß um die Gegenwart des Herrn und um seine Gnade und um seine Kraft. Das findet man natürlich nicht an allen Krankenbetten, eine solche innere Ruhe oder eine solche Gelassenheit, auch in solch schweren Übungen. Nun, dieser Mann lag nun hier in einer ganz bestimmten Erwartung. Man hatte ihn wahrscheinlich hier hingebracht und wir dürfen uns das wohl nicht vorstellen, dass der Mann nur hier an diesem Teich gelegen hätte. Es ist anzunehmen, dass man den Mann hier hingebracht hat, vielleicht am Morgen abends wieder zurückgenommen hat. Er musste ja auch versorgt werden. Aber er kam hierhin einfach in der Erwartung, Hilfe zu finden. Und die Hilfe war ihm tatsächlich in Aussicht gestellt worden, weil es so etwas, wie man hier erfahren hatte, gab und geben sollte. Und dann kommt der Herr hier an diesen Ort der Not und spricht mit diesem Manne. Als nun Jesus diesen da liegen sah und er wusste, dass er schon lange Zeit also mit ihm war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Eine merkwürdige Frage. Man wird wahrscheinlich denken, eine überflüssige Frage. Logisch, dass jeder gesund werden will, der hier an diesem Teich lag und auf die Bewegung des Wassers wartete. Warum eine solche Frage? Ich denke, wenn der Herr Jesus Fragen gestellt hat, und wir finden das sehr oft, dass er bestimmte Fragen gestellt hat, dann hat er auch damit eine ganz bestimmte Absicht gehabt. Und auch bei dieser Frage, die menschlich betrachtet fast überflüssig ist, verbindet der Herr doch auch eine gewisse Erwartung. Wie reagiert der Mann? Was sagt er? Willst du gesund werden? Man könnte sagen, logisch, selbstverständlich will man gesund werden. Und dann kommt so etwas hervor, was in diesem Manne ist. Und vielleicht darf man es einmal so sagen, in diesem Mann lebt eine ungeheure Enttäuschung. Der Mann ist total enttäuscht. Und wie viele enttäuschte Menschen gibt es in dieser Welt, die ihre Hoffnung auf etwas gesetzt haben und ihre Hoffnung ist nicht in Erfüllung gegangen. Er sagt das auch hier ganz, ganz klar. Er sagt hier, er spricht zu ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe, indem ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Ich habe keinen Menschen. Bei dieser Frage oder bei dieser Feststellung kann man vielleicht auch einmal einen Augenblick stehen bleiben. Ich habe keinen Menschen. Warum? Ich denke, das ist auch eine Frage, die manche sich auch einmal stellen sollten. Warum hat man keinen Menschen, der irgendwie liebevoll sorgt und um einen bemüht ist? Hat man die Hilfe abgewiesen? Oder erwies man sich nicht dankbar? Ich habe Menschen kennengelernt, die wurden nie zufrieden, trotz größter Hilfe, die man ihnen entgegenbrachte. Merken wir auch, Menschen, die Hilfe benötigen, sollten das auch dann einmal sehr deutlich zum Ausdruck bringen, wie dankbar man sein darf, dass es auch Menschen gibt, die bereit sind, anderen zu helfen. Man erwartet keine großen Anerkennungen, aber ein Wort des Dankes, ich denke, das wäre doch das Normalste, was man in solchen Situationen zum Ausdruck bringen kann. Vielleicht war der Mann wirklich undankbar, dass ihn jeder liegen ließ, sich keiner um ihn gekümmert hat. Dass man ihn doch hingebracht hat und ihm dann gesagt hat, nun sieh zu, wie du weiterkommst. Nun, wir kennen die Situation nicht, aber eine Frage ist es schon, ich habe keinen Menschen. Andererseits gibt es tatsächlich Notsituationen, wo Menschen das leider sagen müssen. Man lässt mich einfach liegen. Auch das sind Erfahrungen, die man hier und da dort schon gemacht hat, wo man alt gewordene Eltern einfach stillschweigend abgeschoben hat, wo man einfach nichts mehr mit ihnen zu tun haben wird. Wir kennen solche Situationen wahrscheinlich auch und brauchen uns damit hier nicht im Einzelnen auseinanderzusetzen. Aber welch eine Enttäuschung, wenn es sowas im Leben eines Menschen gibt. Ich habe keinen, der nach mir sieht, der sich um mich kümmert. Aber dann das Nächste, wenn ich dann hinkomme, dann ist schon ein anderer da. Mit anderen Worten, da ist eine Möglichkeit, aber ich schaffe es nicht. Ich kann das doch gar nicht. Ich bin doch gelähmt. Wie will ich ins Wasser kommen? Ob diese Situation, wie sie hier an dieser Stelle beschrieben wird, nicht letztlich auch die Situation der Menschen in dieser Welt beschreibt, die große Hoffnungen und Erwartungen haben, denen auch große Hoffnungen gemacht werden und am Ende bleibt die Enttäuschung. Ist das nicht letztlich auch die Lehre der Religionen, dass sie den Menschen etwas in Aussicht stellen, was der Mensch nie erreichen und nie erringen kann? Diese falschen Erwartungen finden wir heute sogar auch im Christentum. Auch da wird den Menschen etwas vorgestellt, was sie nie erreichen werden und auch nie erreichen können. Ich möchte dazu ein ganz einfaches Beispiel einmal erzählen, vielleicht habe ich es auch schon einmal erzählt. Ein Bruder erzählte einmal seine Bekehrungsgeschichte und die sah folgendermaßen aus. Er wurde sehr krank. Er musste ins Krankenhaus. Er wurde, wie man sagt, so auf Herz und Nieren untersucht. Und dann kam der Arzt, setzte sich an sein Bett und brachte ihm dann schonend bei, dass so gut wie keine Hoffnung mehr war. Er sollte sich auf alles gefasst machen. Man hatte auch schon den Krankenhauspfarrer verständigt. Der kam dann kurze Zeit später, um dann mit ihm zu reden. Nun in diesem seelsorgerlichen Gespräch, so sagt er später, brachte ich dann diesem Pfarrer gegenüber meine furchtbare Angst zum Ausdruck. Ich sagte zu dem Pfarrer, ich habe furchtbare Angst vor dem Tode. Und der Pfarrer sagte ihm dann, die ist unberechtigt, er war katholisch, ich werde nachher kommen und dann werden Sie die letzte Ölung empfangen und dann wird die Todesfurcht schwinden. Nun, das Ganze geschah dann auch, aber die Angst blieb. Der Pfarrer kam dann an anderen Tage wieder und wollte sich erkundigen und er sagte, das hat nichts geholfen. Nach wie vor lebe ich in einer furchtbaren Angst vor dem Tode. Ja, sagte der Pfarrer, dann müssen Sie so und so oft das Vaterunser beten und die anderen Gebete. Sie wurden ihm dann vorgestellt. Der gute Mann hat es dann gemacht. Der Pfarrer kam nach einiger Zeit wieder. Wie ist es? Nach wie vor furchtbare Angst. Da sagte der Pfarrer, dann gibt es eigentlich nur noch einen Weg. Nur eine Möglichkeit. Sie müssen an das Blut Jesu Christi glauben. Das ist die einzige Möglichkeit, die Ihnen jetzt noch helfen und Ruhe geben kann. Und dieser Mann hat es dann tatsächlich getan. Und er kam zur Ruhe. Er kam zu der festen Überzeugung, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt mich von aller Sünde. Und das Wunder geschah, der Mann wurde auch tatsächlich wieder gesund. Ich habe ihn gekannt. Und er sagte mir dann, als erstes bin ich aus der Kirche ausgetreten. Und als der Pfarrer kam und mit mir sprach, sagte ich ihm, das, was Sie mir angeboten haben, nützt nichts. Und das, was mir geholfen hat, das finde ich auch woanders. Das war dann die Reaktion. Aber nur, wie viele Hoffnungen werden erzeugt, die keine Hoffnungen sind? Wie vieles wird angeboten, was scheinbar innere Ruhe, Zufriedenheit geben soll, die gibt es doch nicht. Es gibt wirklich nur eine Möglichkeit. Und diese eine Möglichkeit, die wird uns hier in diesem Abschnitt, die wird uns in der Heiligen Schrift vorgestellt. Das ist der Herr, das ist sein wunderbares Werk. Hier, dieser Mann durfte das jetzt auch erleben. Ich habe keinen Menschen, aber es gab einen, der Mensch geworden war. Der Sohn Gottes. Ich steige hinein und dann komme ich immer zu spät. Enttäuschungen über Enttäuschungen. Ist das nicht der traurige Lebensweg vieler Menschen? Von einer Enttäuschung zur anderen. Bis der Herr Jesus in das Leben tritt, dann hören die Enttäuschungen auf. Oder können aufhören. Wir dürfen dann unsere ganze Hoffnung, unser ganzes Vertrauen auf den setzen, der die herrliche Zusage gegeben hat, kommet doch her zu mir, die ihr mühselig seid und beladen. Ich will euch Ruhe geben. Es geht nicht nur um die äußere Gesundheit. Es gibt eine Krankheit, die noch viel furchtbarer ist. Und das ist die innere Not der Seele. Nun, hier haben wir einen Mann, der natürlich unter dieser langjährigen Krankheit gelitten hat. Willst du gesund werden? Und dann dieses entscheidende Wort. Jesus spricht zu ihm. Steh auf, nimm dein Bett auf und wandle. Nur ein Wort. Nur ein kurzer Satz. Und die Kraft Gottes offenbarte sich hier bei diesem Menschen. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Der Herr hatte die Worte gesprochen. Aber der Mann wäre dort liegen geblieben, wenn er sie nicht umgesetzt hätte in seinem Leben. Oder um es einmal einfach zu sagen, ohne Gehorsam, Glaubensgehorsam, nützen die größten Verheißungen nicht. Wenn Noah nicht angefangen hätte, die Arche zu bauen, wäre er genauso umgekommen, dort in der Sintflut wie alle anderen auch. Wenn der Mann liegen geblieben wäre, wäre nicht aufgestanden, wäre nie gesund geworden. Es kommt darauf an, was wir mit den Worten machen, die der Herr uns gibt, als Zusage und als Verheißung. Und dabei geht es nicht nur um rein äußere Dinge, sondern grundsätzlich um alle Verheißungen Gottes, die uns gegeben worden sind. Steh auf. Und der Mann hätte einwenden können und sagen, geht nicht. 38 Jahre liege ich hier. Ich habe überhaupt keine Kraft. Ich habe noch nicht einmal Muskeln. Stellen wir uns einmal vor, ein Mann, der sich 38 Jahre nicht bewegen kann. Da ist nichts mehr. Der Heilungsprozess sollte auch jetzt nicht in Etappen verlaufen, dass der Herr ihm sagte, so ab heute, dann geht das so langsam besser und ich denke so in 6 Wochen, dann kannst du wieder laufen. Das wäre an sich noch irgendwie logisch verständlich gewesen. Aber das sagt der Herr nicht, steh auf, wandle. Und der Mann steht tatsächlich auf. Der Mann ist überzeugt, was hier dieser Herr zu ihm sagte, den er überhaupt nicht kannte. Das wird in dem nächsten Vers noch deutlich. Der macht mir ein Angebot und von diesem Angebot will ich Gebrauch machen. Er steht auf, aber er sollte nicht nur aufstehen. Er sollte auch sein Bett nehmen und er sollte dann wandeln mit seinem Bett. Natürlich darf man sich jetzt unter dem Begriff Bett nicht so ein Bett vorstellen, wie wir das heute haben. Damals lebte man noch nicht so komfortabel, da war es meistens nur so irgendwie eine Decke, die man als Bett benutzte. Und er musste dieses Bett unter den Arm nehmen und dann wandeln und damit ein Zeugnis sein. Und das hat der Mann sofort erfahren müssen, dass das gar nicht so einfach war. Denn so heißt es hier, und das ist die entscheidende Aussage, es war Sabbat. An dem Tag, wo der Herr diesen Kranken gesund gemacht hatte. Aber der Mann fragt zunächst noch nichts danach. Er ist wahrscheinlich nicht so traditionsgebunden wie seine Umgebung. Er nimmt das Bett und geht, und dann kommt schon die erste Schwierigkeit. Da kommen schon die Ersten, die nur so eine Buchstabenfrömmigkeit haben, für die der Sabbat viel wichtiger ist als die Heilung eines Menschen. Und damit berühren wir jene Situationen, die es in der Wirksamkeit des Herrn Jesus wiederholt gegeben hat. Man könnte jetzt zurückgreifen auf manche andere Bibelstellen, wo Ähnliches geschehen ist. Menschen wurden am Sabbattag geheilt. Und das hat in den meisten Fällen fast immer eine ganz kleine Revolution gegeben, besonders bei den strenggläubigen Juden. Das konnten sie nicht verstehen. Haben wir nicht 6 Tage und ausgerechnet am 7. Tag, da machst du die Menschen gesund? Das war der Vorwurf, den man Jesus bei anderer Gelegenheit gemacht hat. Wie spitzfindig die Juden damals gewesen sind, wird auch an einer anderen Stelle deutlich, und zwar im Markus-Evangelium, ich glaube im 2. Kapitel, da hatten die Jünger nur Ähren abgerissen. Stellen Sie sich einmal vor, sie waren durch die Felder gegangen, man hatte Ähren abgerissen, durfte man. Nach dem Gesetz war das durchaus erlaubt, aber die Juden hatten das gesehen. Und das war nach ihrer Beurteilung eine Verunehrung des Sabbats. Man hatte damit nach ihrer Meinung das Sabbatgebot übertreten. Denn am Sabbat sollte man ruhen, da sollte man nicht arbeiten. Und hier wird dem Herrn Jesus der gleiche Vorwurf gemacht. Und hier heißt es, er sagte nun die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Wohin war man im Volke Israel gekommen? Vielleicht wird es gut sein, einmal ganz kurz zu fragen, was war der Sabbat? Nun, wir kennen die Schöpfungsgeschichte und wir wissen, dass der Sabbat der 7. Tag gewesen ist. Nachdem Gott alles geschaffen hatte, heißt es, und Gott heiligte den 7. Tag und er ruhte am 7. Tage. Das war gleichsam das Ergebnis seines großen Werkes. Gott konnte sich zur Ruhe setzen. In der späteren Gesetzgebung wurde dann dieser 7. Tag auch für das Volk Gottes zu einem Ruhetag erklärt. Man hat oft mit Recht gesagt, es gibt zwei Dinge, die wir auch heute noch so als Überrest aus dem Paradies haben. Das ist einmal die Ehe und der Ruhetag. Heute feiern wir nicht mehr den Sabbat, sondern den Sonntag, aber grundsätzlich haben wir auch noch einen Ruhetag, wenn der in Wirklichkeit auch kein Ruhetag mehr ist, sondern der aktivste Tag bei vielen Leuten in der Woche. Aber grundsätzlich ist es noch ein solcher Tag. Das sind tatsächlich Überreste, die noch aus der Schöpfung, aus den Anfängen kommen. Also im Gesetz wurde dem Volke Israel gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten, der 7. Tag ist Ruhe. Und Israel sollte dann keine Arbeiten verrichten. Nun, die Juden hatten aus diesem Sabbat dann allerdings etwas ganz anderes gemacht. Man durfte selbst die kleinsten Tätigkeiten nicht verrichten. Und man war peinlich bemüht, diese Anordnung so genau buchstabengerecht auch zu beachten, wobei man noch vieles hinzugemacht hatte, was überhaupt nicht in den gesetzlichen Bestimmungen stand. Denn der Sabbat, so sagt es der Herr, in der Auseinandersetzung mit den Juden, ist um des Menschen willen gemacht worden, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Das heißt, damit der Mensch wirklich Ruhe haben sollte und Ruhe haben konnte, denn das gehört einfach auch dazu. Viele sind sich gar nicht bewusst, dass das ein großes göttliches Geschenk ist, dass Gott uns hin und wieder die Ruhe gibt. Und wir wissen, wo es hinführen kann und hinführen muss, wenn die von Gott gegebene Möglichkeit der Ruhe nicht genutzt wird. Persönlich bin ich der Überzeugung, dass viele Probleme, die es auch heute gibt, darauf tatsächlich zurückzuführen sind. Der Herr möchte, dass wir auch die Ruhe genießen, die der Herr uns schenkt. Der Jesus sagt bei einer anderen Gelegenheit, und zwar wenn er sich mit den Juden auseinandersetzt, wenn von euren Tieren ein Tier irgendwie in den Brunnen fällt, dann wartet ihr auch nicht bis zum nächsten Tag. Dann lasst ihr das Tier auch nicht ertrinken, ich sage natürlich jetzt mit eigenen Worten. Dann geht ihr auch hin und holt das heraus. Und ein kranker Mensch ist mehr wie ein Tier. Ich denke, die Juden haben hier eine Vorstellung entwickelt, die tatsächlich nichts mehr oder kaum noch etwas mit den göttlichen Gedanken zu tun hat. Aber in der Gefahr können wir auch stehen. Dass wir aus göttlichen Anordnungen etwas machen, was letztlich gar nicht mehr dem eigentlichen Sinn und der eigentlichen Bedeutung der göttlichen Anordnung entspricht. Da sollten wir sehr, sehr wachsam sein. Wir sollten also nicht so pauschal die Juden verurteilen, sondern uns auch immer wieder die Frage vorlegen, wie sieht das bei uns aus? Also man machte dem Herrn Vorwürfe und dann wird der Mann zur Rede gestellt. Dann muss er antworten. Und dann, wer ist der Mensch, der zu dir sagte, nimm dein Bett auf und wandle? Jetzt muss er Rechenschaft abgeben. Und dann kommt eine Aussage, der Gehalt aber wusste es nicht, wer es ist. Denn Jesus war entwichen, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Nun, wir können gewiss auch hier einmal die Frage stellen, ob es ein besonderer Beweis der Dankbarkeit gewesen ist, wenn man gar nicht mehr weiß, wer einen geheilt hat. Ich denke, wenn dieser Mann wirklich voller Dankbarkeit gewesen wäre, hätte er alles daran gesetzt, doch irgendwo zu fragen, da hat mich einer gesund gemacht, wer könnte das gewesen sein? Ich könnte mir vorstellen, dass schon der ein oder andere ihm dann gesagt hätte, das kann nur Jesus sein. Da gibt es nur einen, der das tun konnte und kann. Aber wahrscheinlich hat dieser Mann sich auch damit nicht so groß beschäftigt. Vielleicht gehörte er in diesem Augenblick mit zu jenen, von denen der Jesus später einmal sagen, wo sind die 9? dann heißt es hier, danach findet Jesus ihn im Tempel. Merkwürdig. Jesus findet ihn. Der Lahme findet ihn nicht. Also über diesen Vers nachdachte, wurde ich an 2. Timotheus 1 erinnert in den letzten Versen. Da steht ein schönes Beispiel. Paulus ist im Gefängnis in Rom. Und dann spricht er von einem Mann, Onesiphorus, der kam nach Rom. Und dann heißt es, und er suchte mich und fand mich. Also in der großen Weltstadt Rom hat dieser Onesiphorus Paulus im Gefängnis gefunden. Ich denke, da hat sich viel Mühe gemacht. Versuchen wir einmal, in einer Großstadt ein Gefängnis zu finden. Wobei wir annehmen dürfen, dass es ein Untersuchungsgefängnis war und die Untersuchungsgefängnisse konnten auch an verschiedenen Orten sein. Da wurden die Gefangenen an die Bewacher gekettet. Das war nicht unbedingt dann in den bekannten Gefängnis. Nun, wie immer es auch sein mag, aber dieser Onesiphorus suchte ihn und er fand ihn. Und er ist mir eine große Hilfe gewesen. Aber der Gelähmte nicht. Der sucht ihn nicht. Aber der Jesus findet ihn. Ich denke, dieser Vers sollte uns auch vielleicht einmal nachdenklich stimmen. Suchen wir auch den Herrn Jesus, wenn wir seine Hilfe erlebt und erfahren haben? Oder nehmen wir das alles so selbstverständlich? Gehört ja dazu. Ich denke, wir sollten auch suchen, unsere Freude und Dankbarkeit ihm gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Dass wir ihm das deutlich bezeugen, dass wir ihn wirklich, wie es hier heißt, suchen und dann auch finden. Er lässt sich finden. Das sagt der Jesus selbst, wer sucht, der findet. Und wenn dieser aufrichtige Wunsch da ist, dann dürfen wir das auch erleben und erfahren. Der Jesus findet ihn im Tempel. Nun, manche werden wahrscheinlich sagen, ja, das war doch dankbar. Wenn man in den Tempel geht, und mein Lieben, ich habe viele Leute gekannt, die gingen in den Tempel, das heißt in die Kirchen, aber da war nichts mit Glauben. Ich weiß besonders um viele, auch in den im Kriege. Ja, dann gingen sie in die Kirche, aber da war vom Glauben überhaupt nichts zu sehen. Da war nur eine gewisse Form, der man nachkommen wollte und nachkommen möchte. Der findet ihn im Tempel und dann sagt er ein sehr ernstes Wort zu ihm. Und das schließt oder macht etwas deutlich über die Lebensgeschichte dieses Mannes. Der Herr sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Und dann eine ganz entscheidende Feststellung. Sündige nicht mehr. Ich denke, diese Aussage macht deutlich, dass er einmal gesündigt hat. Damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Ob wir hier nicht die Schlussfolgerung ziehen können, dass die Krankheit tatsächlich in einem gewissen Zusammenhang gestanden hat mit der Sünde, und zwar der persönlichen Sünde. Lieben, das soll nicht heißen, dass jede Krankheit unmittelbar das Ergebnis einer persönlichen Sünde ist. Von diesem Gedanken müssen wir uns grundsätzlich frei machen. Übrigens ist der sehr weit verbreitet, damals wie heute. Als der Jesus den Blindgeborenen gesund machte, wir kennen die Geschichte Kapitel 9, da kommt diese Vorstellung zum Ausdruck. Wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Anscheinend war das damals weit verbreitet. Sobald jemand krank war, wurden Überlegungen angestellt, da muss doch etwas geschehen sein. Da muss doch irgendetwas vorliegen an Schuld und Sünde, dass der Mensch gesündigt hat. Nun, bei dem Blindgeborenen konnte es nicht sein. Der war von Geburt an blind. Also konnte es nicht die persönliche Schuld sein. Und dann fing man an zu fragen, ja, dann muss wahrscheinlich bei den Eltern was sein. Übrigens ist das eine weit verbreitete Lehre, die wir auch heute finden. Wo man anfängt, Schuld zu suchen nachwirkend bis ins dritte und vierte Glied. Wir sollten da sehr, sehr wachsam und vorsichtig sein. Hier lag wirklich Schuld. Es gibt Situationen, da gibt es Zusammenhänge. Stickler sagt das Wort Gottes ganz klar. Aber man kann das nicht verallgemeinern. Dass Krankheit immer Folge der persönlichen Schuld und Sünde ist, das konnten auch zum Beispiel die Freunde Hiobs nicht verstehen. Da liegt das Problem. Hiob beteuerte immer wieder seine Unschuld. Und sie konnten das nicht glauben. Sie machten ihn zum Vorwurf, Hiob, du betrügst dich selbst, du musst schuld sein. Du musst verborgene Sünden in deinem Leben haben. Sonst ist das unmöglich, dass ein Mensch so leiden kann wie du. Das gibt es nicht. Gibt es doch. Wie viele sind durch Tiefen geführt worden und da lag keine persönliche Schuld vor. Es gibt auch Prüfungsleiden, wo der Herr auch unseren Glauben prüfen will. Wir wissen, dass Hiob sogar fast zur Verzweiflung kam. Wie diese Leute ihm das nicht abnehmen wollten und er hatte selbst nicht mehr verstanden am Ende. Bis der Herr ihm dann die Augen geöffnet hat. Denken wir sollten immer vorsichtig sein, wenn es um die Beurteilung von Menschen geht im Blick auf Krankheiten. Da sollten wir ganz, ganz wachsam und vorsichtig sein. Wir können auch nicht einmal unser eigenes Leben beurteilen, wenn es durch Krankheiten und Übungen geht. Mit Recht dann nicht das Leben anderer. Aber ich sage noch einmal, das schließt das nicht aus. Wenn wir 1. Korinther 11 lesen, ich denke, die Aussage ist an sich klar. Deshalb sind einige unter euch krank und ein Gutteil entschlafen. Warum? Weil man die Selbstprüfung nicht durchgeführt hat. Weil man sich nicht geprüft, gedemütigt hatte vor dem Angesicht Gottes. Man lebte weiter in dieser Gleichgültigkeit, wie es in Korinther 11 beschrieben wird. Also das gibt es auch. Aber hier dürfen wir wohl annehmen, dass der Jesus ihm sagte, sündige nicht mehr, sonst kann dir noch etwas Schwereres widerfahren, wie du schon erlebt hast. Denn das war nur eine Krankheit zum Tode. Aber es gibt auch einen ewigen Tod. Ich denke, daran sollten wir auch denken. Der Mensch ging hin und verkündigte den Juden, dass es Jesus sei, der ihn gesund gemacht habe. Nun, wenn man diese Aussage einmal vergleicht mit dem, was wir in Johannes 9 findet, dann hat man doch einen gewaltigen Unterschied. Wenn man das Zeugnis dieses Mannes hier einmal betrachtet und später das von dem ehemals Blindgeborenen, da war doch eine ganz andere Zeugniskraft, als er diesen Pharisäern gegenüberstand. Wie er ganz klar immer wieder bezeugte, Jesus ist mein Heiland, er ist mein Retter, er ist es, der mich gesund gemacht hat. Und als man ihn dann so in die Enge trieb, da konnte er nur noch sagen, das ist aber merkwürdig. Dass ihr den nicht kennt, der mich gesund gemacht hat. Mit anderen Worten, das müsst ihr doch wissen. So etwas gibt es doch nicht, hat es noch nie gegeben, dass ein Blindgeborener gesund gemacht worden ist. Und das könnt ihr und wisst nicht, wer das ist. Also da war ein wunderbares Zeugnis, an dem man sich wirklich ein Beispiel nehmen darf. Er ging nur hin und sagt, das war Jesus. Und dann kommt man zu dem Herrn. Und das sind dann die furchtbaren Beschuldigungen, die man dem Herrn gegenüber vorbehilft. Dann heißt es hier, der Mensch ging hin, verkündigte Jesus, dass er ihn gesund gemacht hat. Und darum verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten. Und zwar, weil er dies am Sabbat getan hat. Von der Heilung kein Wort. Von der wunderbaren Erfahrung, die dieser kranke Mann machen durfte durch die Hilfe des Herrn, kein Wort. Man war nur noch mit den Buchstaben beschäftigt. Ob wir hier nicht ein treffendes Beispiel haben für das, was wir an anderer Stelle finden, der Buchstabe tötet. Der Geist macht lebendig, kein Empfinden. Dahin kann man auch als religiöser Mensch kommen, dass man am Ende überhaupt kein Empfinden mehr hat. Der Jesus hat es, Mitleid, Erbarmen. Aber diese religiösen Führer, die es eigentlich auch haben sollten, sie hatten es nicht mehr. Sie sahen nur noch ihre Bestimmungen, sie sahen nur noch ihre Anordnungen, ob der Mensch gelitten hat, ob er voller Not und Probleme und Schwierigkeiten war, interessierte sie gar nicht. Nur dem Buchstaben gerecht handeln, das war die Haltung der geistlichen Führer in Israel. Frage, wo kann man hinkommen, wenn man nur noch in äußeren Formen oder im Formalismus lebt? Dann kann man sehr hartherzig werden, auch anderen Menschen, selbst den Geschwistern gegenüber.